Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm in dieser Geschichte erzählen wird. Ja, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 285, oder?
Richtig, ja.
285. Kannst du dich erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, du hast letzte Woche eine Geschichte der Lebensmittelfälschung erzählt und einem Mann, der wesentlich dazu beigetragen hat, Lebensmittelfälschungen aufzudecken.
Richtig. Friedrich Akkum. Wir haben Feedback gekriegt dazu, wie wir oft Feedback kriegen zu solchen Folgen und ein paar Ungenauigkeiten. Vielleicht fange ich mit den Ungenauigkeiten an.
Ja.
Also zuerst, was eventuell als Ungenauigkeit angesehen werden kann. Irgendwann habe ich ja erwähnt, was für Dinge ins Brot gegeben worden sind und du hast dann so scherzhaft gesagt, Sand auch, um es irgendwie schwerer zu machen und ihr habt es dann so abgetan. Und wir sind aber darauf hingewiesen worden, dass tatsächlich recht oft vorkommen ist, dass du Sand in deinem Brot gehabt hast wegen dem Abrieb der Mühlsteine.
Oh, okay.
Ja, das heißt, es war gar nicht so selten, dass du ein bisschen ein knirschendes Brot gehabt hast.
Aber es war zumindest kein Betrugsversuch, sondern
es war grundsätzlich so, kein Betrugsversuch. Interessant auch eine andere Sache zum Wein, weil ich erwähnt habe, dass es ein Buch von Plinius gibt, wo er darüber schreibt, dass in manchen Gegenden mehr Wasser hinzugefügt worden ist. Und ich habe das so dargestellt, als hätte er sich in erster Linie über diese Zusätze beschwert und gesagt, okay, das sind Versuche, uns hier hinters Licht zu führen. Bin aber darauf hingewiesen worden, dass das tatsächlich auch Delikatessen waren teilweise. Ja? Okay. Also spezifische Dinge hinzugefügt worden, um den Wein irgendwie besser oder exquisiter oder spezieller zu machen. Das heißt grundsätzlich hier auch nicht nur einzuordnen als etwas, was gemacht worden ist, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern einfach ja so lokale Veränderungen des Weins, die dann den Leuten teilweise auch geschmeckt haben. Ja? Also so ist es nicht. Und schlussendlich eine tatsächliche Ungenauigkeit von meiner Seite, weil ich habe gesagt, was ins Bier noch gegeben worden ist und habe dann gesagt Capsicum, also Pfeffer. Das stimmt natürlich nicht. Ja, Capsicum ist eigentlich aus den Chili-Pflanzen und wird oft einmal so vermischt, ja, also Chili und Pfeffer, weil es sind ja natürlich zwei unterschiedliche Pflanzen, beides scharf, aber Capsicum ist aus den Chilis. Hätte ich ehrlich wissen sollen, weil ich habe ja Folge gemacht über den Ursprung des Gulasch. Und da habe ich ja auch drüber gesprochen, wie scharf diese Paprika waren, also diese Chili, die verwendet worden sind, bevor sie so gezüchtet worden sind, dass sie diese relativ milden Paprika sind, die man heutzutage eben in der Gulasch gibt.
Mhm, ja.
Aber ja, danke für diese Hinweise zu dem dann doch recht speziellen Thema.
Sehr schön.
Hast du noch Feedback erhalten, Daniel?
Nee, ich würde sagen, also ich habe natürlich einiges an Zuspruch bekommen für die Geschichte mit den Rosinen, aber ich denke, die braucht man jetzt vertiefen.
Ja, ich habe auch Zuspruch bekommen, ja, als jemand, der keine Rosinen mag. Ich denke, das ist etwas, wo wir wohl auf keinen grünen Zweig kommen würden. Deswegen von meiner Seite aus würde ich sagen, ist die beste Herangehensweise, dass wir einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Und übergehen zur nächsten Geschichte.
Sehr schön. Ja, Richard, wir springen heute nicht ins 19. Jahrhundert, sondern an den Anfang des 20. Jahrhunderts.
Oh.
Und wir beschäftigen uns mit einer besonderen kriminellen Vorgehensweise und dem Mann, der sich dem entgegengestellt hat.
Okay.
Es geht um die sogenannte Black Hand. Manchmal ist auch von einer Black Hand Gang die Rede, aber wir werden nachher genauer dazu kommen. Sagt dir das was, Black Hand?
Sag mir was, aber ich kann es nicht direkt einordnen. Aber wenn du anfängst, drüber zu reden, bin ich mir recht sicher, dass sie ein bisschen was drüber weiß, aber nicht wahnsinnig viel wahrscheinlich, sonst wäre es mir jetzt noch ein bisschen geläufiger.
Die Black Hand, über die wir heute sprechen, ist eine Form der Erpressung. Und du wirst es wahrscheinlich schon ahnen, es hat es mit den Anfängen der Mafia zu tun.
Ah.
So ganz grob gesagt, ja, die Mafia ist ja eine besondere Form der organisierten Kriminalität. Wird trotzdem heute oft gleichgesetzt, aber nicht jeder kriminelle Clan ist auch eine Mafia. Es gibt inzwischen sehr unterschiedliche Prägungen, die sich da so herausgebildet haben, aber charakteristisch für die Mafia ist, dass sie aus sogenannten Familien besteht und es eine sehr strenge hierarchische Ordnung gibt von unterschiedlichen Gruppen innerhalb dieser Mafia-Strukturen. Mhm. Worin besteht jetzt diese Art der Erpressung, der Black Hand oder dieser Erpresserbriefe? Das waren Briefe, in denen eine Entführung oder ein Mord oder ein Bombenanschlag, eine Brandstiftung, irgendwas in der Richtung angedroht wurde. Und der Brief enthielt dann noch eine Geldforderung und war signiert mit einer schwarzen Hand.
Okay.
Oft auch noch mit Kreuzen oder einem Totenschädel, aber das entscheidende Kriterium ist, dass auf diesem Brief auch eine schwarze Hand gemalt war.
Okay, das heißt, es war im Grunde so eine Schutzgelderpressung.
Ja, genau, es war im Grunde so eine Art Schutzgelderpressung, ja. Diese Briefe finden sich in Italien schon, bevor es die Mafia gibt. Also da gibt es dieses sogenannte Mano Nera, wahrscheinlich schon so in den 1750er Jahren, so im Königreich Neapel und auf Sizilien. Mhm. Und die Wurzeln der Mafia liegen ja genau in diesen Gebieten, also im Süden Italiens, nämlich auf Sizilien, und zwar Anfang des 19. Jahrhunderts. Und heute bezeichnet man ja die sizilianische Mafia auch als Cosa Nostra. Mhm. Und das ist interessant, weil Cosa Nostra erstmal die Bezeichnung war für einen Ableger der sizilianischen Mafia. Und genau um diesen Ableger wird es jetzt gehen. Es wird dich wahrscheinlich nicht wundern, dass wir jetzt den Kontinent wechseln und von Italien über den Atlantik springen.
Ja.
Einen Weg, den im 19. Jahrhundert viele gemacht haben.
Ja, schöne Überleitung.
Es gab ja mehrere Auswanderungswellen aus Europa in die USA. Und die meisten kamen so zwischen 1850 und 1914, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und du hast zum Beispiel ja schon mal eine Folge gemacht über Little Germany, also Kleindeutschland in New York.
Ja.
Das war Folge 185, wo du erzählt hast, warum wir den Stadtteil heute nicht mehr kennen. Mhm. Ein Stadtteil, den wir heute namentlich noch kennen, ist Little Italy. Mhm. Eine der größten Einwanderungswellen waren nämlich ItalienerInnen. Vor allem Dingen kamen die aus dem Süden Italiens. Die ItalienerInnen sind ausgewandert aus Genua, sind also von da nach New York und haben sich da entweder in New York niedergelassen oder eben in den USA verteilt. Und um sich die Dimensionen vorzustellen, 1850 waren ungefähr 800 ItalienerInnen in New York. Und bis 1910 sind die auf eine 500.000 angewachsen. Also das war eine wahnsinnig großes Wachstum. Also die ItalienerInnen waren einer der größten Einwanderungsgruppen zu der Zeit. Vor allen Dingen ab den 1880er Jahren bringen die nicht nur die Hoffnung auf ein besseres Leben mit, sondern auch sehr viel Armut. Ähnlich wie eine andere Einwanderungsgruppe, nämlich die aus Irland. Da kam es ja ab 1845 zur sogenannten großen Hungersnot, die durch Missernten wegen der Kartoffelfäule ausgelöst wurde. Und während dieser Hungersnot sind ungefähr 1,8 Millionen Irinnen und Iren in die USA gekommen. Mhm. Die italienischen Einwanderer, die da jetzt kommen, die waren nicht besonders beliebt in der Stadt. Also gab es viele Vorurteile, eben die haben auch in sehr großer Armut gelebt, teilweise in Little Italy sehr eng gewohnt. Und das, was jetzt passiert, also die Kriminalität um die Black Hand, wird genau das noch steigern. Also wird diese Vorurteile steigern und wird auch die Stimmung in der Stadt wird also noch schlechter gegenüber den italienischen Einwanderern durch diese Art der Kriminalität. Die italienischen Einwanderer, die bringen natürlich auch ihre Kulturen, ihre Bräuche mit, aber sie bringen noch viel mehr mit. Sie exportieren auch die Mafia. Denn es kommen jetzt auch einige Mitglieder der sizilianischen Mafia in die USA und nach New York, wo dann eben auch der Name Cosa Nostra geprägt worden ist. Also Cosa Nostra war zunächst mal der Ableger in den USA und ist dann später übertragen worden auf die sizilianische Mafia.
Ah, so wie Pizza.
Hat die auch erstmal nicht so in Italien geheißen?
Naja, eher so. Die Pizza hat es in Italien gegeben, aber sie war nicht so massiv, wie sie dann später worden ist. Und das hat die USA gebraucht, dass sie dann in Italien wieder so groß wurden.
Ah, interessant. Also genau, Cosa Nostra war tatsächlich erstmal die Bezeichnung für den Ableger in New York und für den Ableger in den USA und ist dann eben, wird jetzt auch benutzt für den Namen für die sizilianische Mafia. In New York, ich weiß nicht, wie du dich auskennst durch die Mafia-Filme, die es so gibt. In New York teilt sich die Cosa Nostra in die sogenannten 5 Familien auf. Mhm. Eine davon war damals bekannt als die Morello-Familie. Und der Begründer der Morello-Familie war Giuseppe Morello, nannte sich dann auch Peter Morello. Und um es ein bisschen komplizierter zu machen, das ist bezogen auf die 5 Familien, die Genovese-Familie. Aber damals eben wurde die noch Morello-Familie genannt. Aber entscheidend ist, Morello gilt als der erste sogenannte Capo di tutti i capi, also Boss aller Bosse, der wichtigste Mafia-Boss in New York. Aber es dauert natürlich, bis diese Familien die entsprechenden Strukturen aufgebaut haben. Also wir sind jetzt im Jahr um 1900, da können wir noch nicht davon sprechen, dass sich diese 5 Familien die Stadt schon aufgeteilt haben. Das passiert jetzt erst in den nächsten Jahrzehnten. Und um genau diese Phase geht es jetzt, also diese Anfangszeit der Mafia in New York so um 1900. Hast du schon mal den Ausdruck Mustache Pete gehört?
Also der Schnurrbart Peter.
Genau.
Nein.
Mustache Pete, so hat mir diese erste Generation der Mafiosi in New York bezeichnet, nach diesem recht üppigen Oberlippenbart, der in Sizilien recht üblich war.
Okay.
Und die hat mir eben so genannt, weil die hatten, das war diese erste Generation, die hatten noch einen direkten Bezug zu Sizilien und haben eben auch deshalb oft diesen Oberlippenbart so getragen, um auch die Verbundenheit zu Sizilien noch zu zeigen. Mhm. Und diese Blackhand-Erpressung, die taucht jetzt auf so um 1900 in New York, in Little Italy. Und die sorgt da für Verunsicherung und es gibt bald viele Gerüchte und Geschichten, die in Umlauf sind durch diese Erpressungen. Also Leute bekommen diese Briefe mit dieser, dieser Art Schutzgelderpressung und sehen eben diese schwarze Hand, die da mit aufgemalt wurde. Mhm. Es heißt zum Beispiel, dass die Blackhands-Methode der Ignacio Saietta in New York eingeführt hat. Der wurde auch genannt Lupo the Wolf. Der ist um 1890 in die USA gekommen. Und die New Yorker Presse hat häufig darüber berichtet, dass Peter Morello, also der Begründer der Morello-Familie, und der Lupo die Anführer dieser Black Hand Gang waren. Mhm. Die beiden haben zwar im großen Stil Geld gefälscht und bei denen wurden auch solche Pressebriefe gefunden, aber die sie eben mit der schwarzen Hand signiert haben. Aber das war einfach was, was sie halt auch gemacht haben. Also es haben nicht nur sie gemacht, denn es gab keine Black Hand Gang in dem Sinne.
Ah, okay. Dabei ist das mehr sowas wie Anonymous.
Genau. Also das haben einfach jemand, der dort auf die Idee gekommen ist, so einen Brief zu machen, der hat einfach so eine schwarze Hand drauf gemalt, was quasi so der Zeitgeist war. Es gab keine zentrale Führung oder keine hierarchische Struktur wie bei der Mafia. Das waren einfach unterschiedliche Einzelpersonen, kleinere Gruppen von Kriminellen und auch viele größere, etabliertere Banden haben sich dem bedient, also eben auch der Morello. Die haben, also wenn sie ja Presseschreiben gemacht haben, haben sie eben diese schwarze Hand mit aufgemalt. Das war einfach eine kriminelle Vorgehensweise, die sich etabliert hat. Zunächst unter den italienischen Einwanderern. Die ärmeren Einwanderer, die gekommen sind ab den 1880er Jahren, haben dann eben diejenigen, die schon da waren und die, die teilweise schon ein bisschen zu Reichtum gekommen sind, dann eben damit erpresst. Diese Erpresserbriefe waren auch in unterschiedlichen Dialekten geschrieben. Also man kann davon ausgehen, dass es Leute aus unterschiedlichen Regionen Italiens waren, die diese Briefe geschrieben haben. Und auch die grafische Umsetzung der schwarzen Hand variiert stark, auch so im Design. Es gibt viele Bilder davon auch im Netz, kann man sich angucken. Aha. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe gesagt, wir werden uns den Mann anschauen, der sich dieser Black Hand-Sache entgegengestellt hat. Mhm. Und jetzt wird es Zeit, über ihn, dass wir über ihn reden. Es geht um Giuseppe Petrosino, der sich dann auch genannt hat Joseph Petrosino.
Okay.
Und ich weiß nicht, hast du von ihm schon mal gehört?
Nein.
Sehr gut. Das Besondere bei ihm ist, dass er einer der ersten Polizisten in New York war, also der NYPD, mit italienischen Wurzeln. Okay. Also er war einer der ersten, der dort mit italienischen Wurzeln aufgenommen wurde. Das NYPD war sehr stark geprägt, wenn ich der Literatur trauen darf, die ich so gelesen habe, von irischen Einwanderern. Petrosino ist mit seiner Familie als 14-Jähriger nach New York gekommen und also stammt aus Italien. Und er schafft es nicht nur, Polizist zu werden. Ab 1883 wird er auch Detective und arbeitet dann in der Mordkommission. Und zwar unter dem späteren US-Präsidenten Theodore Roosevelt, der nämlich für 2 Jahre zum Polizeichef wurde in New York. Mhm. Und der hat dort ordentlich reformiert und deshalb hat er eben auch die Möglichkeit bekommen, dass Petrosino dort Polizist wird. Denn der Roosevelt war der Meinung, naja, wenn ich die Kriminalität bei den Einwanderern bekämpfen will, dann brauche ich Leute, die ihre Sprache sprechen und wissen, wie die so drauf sind.
Ja, ja.
Und so ist er eben auf den Petrosino gekommen. Und der Petrosino hätte eigentlich sogar theoretisch gar keine Chance gehabt, Polizist zu werden, weil er war eigentlich zu klein für den Polizeidienst, weil er 1,60 war und ich glaube, man musste mindestens 1,70 sein oder so.
Okay.
Jedenfalls hat es eine Sondergenehmigung gebraucht, dass er dann in das Police Department aufgenommen werden konnte. Und er wird beschrieben als so, dass er hat nie gelacht, war sehr schweigsam, hat immer so einen Hut, so eine schwarze Melone aufgehabt. Gibt da zahlreiche Bilder mit ihm. Und er war extrem ehrgeizig und auch sehr erfolgreich. Er hat während seiner Karriere, heißt es, ungefähr 100 Mörder überführt. Er war zum Beispiel bei den Ermittlungen zu einem Mord beteiligt, der 1903 begangen wurde. Ein sogenannter Barrel-Mörder, also Barrel wie das Fass oder die Tonne.
Okay.
Man kennt es ja aus vielen Filmen, dass Mordopfer so in Fässern oder in Tonnen beseitigt werden. Und mir war nicht klar, dass es eine Methode war, die typisch war für die Frühphase der Cosa Nostra in den USA.
Okay.
Und noch viel mehr, dieser Mord, also dieser Barrel-Mörder von 1903, ist nicht irgendein Barrel-Mörder, sondern ist bekannt als der Barrel-Mörder schlechthin. Das ist sozusagen der Prototyp des Barrel-Mörders.
Sprichst du jetzt vom Barrel-Mörder im Sinn von Barrel-Mord, also das Englische, oder Barrel-Mörder im Sinn von der Barrel-Mörder?
Nee, also der Mord, also Mörder im Sinne von Mord.
Okay.
Opfer waren in der Regel, so auch in dem Fall, italienische Einwanderer, die getötet wurden, und die hat man dann eben in einem Fass abgelegt am Straßenrand, wo es dann eben abgestellt wurde.
Achso, ich habe gedacht, versenkt oder so.
Nee, ist bestimmt auch oft passiert, aber man wollte in dem Fall, also zumindest die Fälle, die ich jetzt so gesehen habe, da wollte man, dass man auch diese Leichen auch findet.
Ja, okay.
Das Opfer in dem Fall war Benedetto Madonia, der war auch Teil der Morello-Familie, und der Grund waren wohl so interne Streitigkeiten. Es könnte auch sein, dass es darum ging, Spuren zu verwischen. Jedenfalls, einige Leute wurden verhaftet, auch der Lupo the Wolf. Aber ihm und auch den anderen Verdächtigen konnte man nichts nachweisen.
Aha.
Allerdings macht der Petrosino im Zuge der Ermittlungen eine Entdeckung, die noch schwerwiegende Folgen haben wird. Zunächst sieht es gar nicht danach aus, als könnte das schwerwiegende Folgen haben, weil Petrosino kann nachweisen, dass einer der Verdächtigen, der Vito Cassioferro, illegal in die USA eingereist ist. Und deshalb soll der wieder nach Europa abgeschoben werden. Der entzieht sich dem aber erstmal und flüchtet nach New Jersey.
Mhm.
Der Vito Cassioferro, auch Don Vito genannt, stammt aus Sizilien und war eben auch Teil der Morello-Gang, hat sich auch im Blackhand-Geschäft beteiligt. Und er geht dann auch später wieder zurück nach Italien. Darauf kommen wir aber dann später nochmal zurück.
Mhm.
Wir sind jetzt in einer Phase um 1903, wo diese Blackhand-Erpressungen Angst und Schrecken verbreiten in New York. Denn es kommt jetzt auch zur Entführung einiger Kinder. Einige Kinder von italienischen Einwanderern verschwinden. Die Eltern finden dann nur diesen Erpresserbrief signiert mit der schwarzen Hand. Und es heißt, und ich bin mir nicht sicher, ob das übertrieben ist, dass Petrosino im Sommer 1903 teilweise über 30 solcher Briefe am Tag bekommen hat. Mir kommt vor, Entführung von Kindern ist auch so ein Verschwörungstopos. Ob das nicht auch so ein bisschen zur Überhöhung dieser Geschichte benutzt wird. Weil, und das ist nämlich jetzt der entscheidende Punkt dieser Blackhand-Geschichte, das Ganze führt nämlich jetzt zu einem medialen Hype. Die Boulevardpresse hat die Stimmung ganz stark aufgeheizt, es ging auch um das Migrationsthema ganz, ganz viel. Und ich habe ja schon gesagt, dass die italienischen Einwanderer nicht sehr beliebt waren. Und es geht jetzt aber noch weiter, nämlich in dem Buch, das ich gelesen habe, heißt es, dass diese Blackhand-Erpressung vermutlich so eine Eintagsfliege geblieben wäre, wenn nicht die New Yorker Regenbogenpresse einen Sensationsartikel nach dem anderen über die Black Hand geschrieben hätte. Weil die Black Hand war zu dem Zeitpunkt ja vor allen Dingen nur in Little Italy bekannt. Also, und das wurde auch nur dort angewendet und wurde aber jetzt zu einer landesweiten Sensation. Und das führte einerseits natürlich dazu, dass sehr viel Angst und Schrecken verbreitet wurde von Leuten, die eben Sorge hatten, erpresst zu werden. Und auf der anderen Seite führt es aber auch zu sehr viel Wut auf die italienischen Einwanderer.
Mhm.
Und es kommt dann zu Diskussionen, zum Beispiel wird diskutiert, keine weiteren italienischen Einwanderer mehr einreisen zu lassen oder sie verstärkt abzuschieben. Dieser Hype oder diese Medienberichte führen eben jetzt dazu, dass es ganz viele Nachahmer gibt. Das verstärkt jetzt also diese Art der Kriminalität. Also im Grunde jeder, der jetzt so eine Art Erpressung macht, macht jetzt eben natürlich so einen Brief mit einer schwarzen Hand drauf. Und für die Polizei war das für die Ermittlungen extrem schwierig, weil es gab jetzt keine zentrale Figur oder es gab jetzt keine Struktur, die man hätte aufdecken oder bekämpfen können.
Mhm.
Sie haben deshalb einen anderen Weg gewählt, nämlich 1904 wurde eine Spezialeinheit eingerichtet, die sogenannte Italian Squad, eine Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten italienischen Kriminalität. Und du wirst dich wahrscheinlich nicht wundern, dass jemand, der schon in der Mordkommission war, befördert wurde und zum Leiter dieser Italian Squad wurde, nämlich Petrosino.
Mhm.
Die sind davon ausgegangen, dass inzwischen fast alle, die ein Geschäft hatten oder die in irgendeiner Form gewerblich aktiv waren in Little Italy, in irgendeiner Form Schutzgeld gezahlt haben. Und dass die alle im Grunde irgendwann mal so einen Blackhand-Erpresserbrief bekommen haben. Und für viele war die Situation auch so schlimm, dass sie wieder zurück nach Italien sind oder innerhalb der Stadt oder innerhalb der USA auch umgezogen sind. Und der Petrosino ist deshalb auch so eine bekannte Polizeifigur auch heute noch, weil er einer der ersten war, der sich jetzt systematisch mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität befasst hat, also in der Praxis. Also er ist halt so ein Pionier der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, weil er hat jetzt so Sachen gemacht, er hat diese Handschriften zum Beispiel analysiert, der hat sich verkleidet, die haben auch undercover gearbeitet, also die haben Leute irgendwo eingeschleust und die haben also viele Sachen gemacht, die damals noch nicht etabliert waren als Methode.
Mhm.
Und gerade am Anfang heißt es zumindest, waren die sehr erfolgreich. Also ich habe in einem Buch gelesen, dass in den ersten beiden Jahren verhaften Petrosino und der Italian Squad 2000 Blackhänder, also 2000 Personen, die irgendwie mit dieser Blackhand-Erpressung in Zusammenhang standen. Aber es dauert nicht lange, da verbreiten diese Briefe, die mit einer schwarzen Hand signiert waren, nicht nur in New York Angst und Schrecken, sondern das greift jetzt über in weitere Städte in den USA. Also Chicago, Detroit tauchen solche Briefe auf. Ab 1906 ist es so, dass es nicht nur italienische Einwanderer sind, die diese Briefe bekommen, sondern es gibt jetzt auch, das streut jetzt auch noch quasi in weitere Kreise. Es gibt zum Beispiel, es tauchen dann auch irgendwann Briefe auch auf Englisch auf Deutsch auf anderen Sprachen auf und so. Also das wird jetzt einfach ein Phänomen, das sich noch stärker verbreitet. Mhm. In der Folge stagniert dann aber auch der Kampf gegen diese Blackhand-Erpressung. Also 1908 zum Beispiel verzeichnet die New Yorker Polizei immer noch 424 Blackhand-Fälle. Und wie man sich vorstellen kann, der Petrosino gerät jetzt natürlich auch selbst ins Visier des organisierten Verbrechens. 1909 wird Petrosino auf den Weg nach Italien geschickt. Er soll auf Sizilien ermitteln und eigentlich sollte das auch niemand erfahren. Also er wird so undercover nach Italien geschickt. Die Idee war folgende, er sollte Gerichtsakten durchschauen von Leuten, die in die USA ausgewandert sind, weil wenn die nämlich vorher schon straffällig waren, dann hätte man die wieder abschieben können. Und das war jetzt der Plan, also er sollte diese Gerichtsakten raussuchen. Das war eben auch so Teil dieser Debatte damals, die Diskussion um Migration und Kriminalität haben jetzt eben dazu geführt, dass die Einwanderungsgesetze in den USA verschärft wurden. Und sie haben jetzt eben Wege gesucht, um einige davon wieder loszuwerden und das war eben Teil des Plans in dem Fall, dass er über diese Gerichtsakten Beweise sucht, dass eben diese Leute wieder abgeschoben werden können. Mhm. Der Petrosino macht sich auf den Weg nach Italien und angeblich hat der Polizeipräsident aber dann in einem Zeitungsinterview davon erzählt, dass Petrosino sich auf den Weg nach Italien gemacht hat. Und so wurde das öffentlich und die Info ist auch nach Sizilien gelangt. Und du musst dir vorstellen, der Petrosino war einer der bekanntesten Polizisten in New York zu dem Zeitpunkt. Und dieser Black-Hand-Kampf war ein ständiges Medienthema. Und auch ja dadurch, dass der Petrosino diese Italian Squad geleitet hat, war er eben auch häufig in den Medien. Und in Italien angekommen ist Petrosino in eine Falle gelockt worden. In Palermo auf der Piazza Marina ist er dann am 12. März 1909 mit 4 Kugeln in den Rücken erschossen worden. Oh. Und du fragst dich natürlich, wissen wir, wer dahinter steckt?
Wahrscheinlich nicht.
Man weiß es nicht genau bis heute, aber du erinnerst dich, ich habe dir von einem Mann erzählt, der wieder zurück ist nach Sizilien, der Don Vito. Mhm. Und der Don Vito war der Mann, der wegen Petrosino zurück nach Sizilien geflüchtet ist. Und er wurde wegen des Mordes an Petrosino verhaftet auch, konnte allerdings ein Alibi vorweisen und wurde wieder freigelassen. Es gibt allerdings die Geschichte, dass er später vor anderen Mafiosi den Mord zugegeben hat oder dass er also vielleicht ihn nicht selbst begangen hat oder zumindest geplant hat. Mhm. Und dieser Don Vito ist auch deshalb noch ein wichtiger Mafiosi, weil er hat es dann in der Vorbereitung auf seine Rückkehr in die USA, also sein Plan war eigentlich wieder zurückzukehren in die USA, hat er dann einen der ersten Mafia-Kriege in New York ausgelöst. Er hat es aber dann nicht mehr in die USA geschafft, sondern ist in Italien verhaftet worden, ist dort auch gestorben, nämlich 1943. Und das ist wohl mehr eine Legende, aber es gibt die Geschichte, dass er im Gefängnis vergessen wurde und verdurstet ist. Nachdem das Gefängnis eigentlich geräumt wurde wegen der Invasion der Alliierten, also es gab ja die Operation Husky, über die wir in Folge 259 schon mal gesprochen haben. Und da kommt es eben zur Invasion Siziliens und da wurde das Gefängnis geräumt und eben angeblich wurde er da vergessen und er ist dann verdurstet, was glaube ich aber wahrscheinlich Quatsch ist. Aber er ist eben auch 1943 gestorben. Jedenfalls Petrosino war einer der bekanntesten Polizisten zu seiner Zeit. Seine Leiche wurde dann überführt und am 12. April 1909 haben 250.000 Menschen an seiner Beerdigung in Manhattan teilgenommen. Das war zu dem Zeitpunkt eine der größten Paraden, die es gab für einen Polizisten. Aha. Heute ist auch ein Park in New York nach ihm benannt. Du fragst dich jetzt aber, was ist mit der Blackhand-Erpressung passiert? Gibt es die heute noch? Und
ja,
es ist so, das Ende der Blackhand-Erpressungen kam dann relativ bald nach dem Tod von Petrosino. Denn es tauchen auch später zwar noch vereinzelt Briefe auf mit der schwarzen Hand, aber im Grunde ist es nach dem Ersten Weltkrieg auch durch. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass sich die Mafia endgültig etabliert hat. Also zu dem Zeitpunkt um 1900 war es eher so, dass die Mafia sich noch so findet in ihren Strukturen, aber so nach dem Ersten Weltkrieg ist die Mafia im Grunde etabliert in den USA und in New York. Und sie hat sich vor allen Dingen auch neu aufgestellt durch die Prohibition. Also die haben ein neues Geschäftsmodell gefunden. Und in dieser Zeit beginnen jetzt auch recht gewalttätige Verteilungskämpfe der Mafia-Familien, unter anderem zum Beispiel den Krieg von Castellammare. Und das ist genau der Krieg, den der Don Vito in Italien ausgelöst hat. Der hat nämlich zur Vorbereitung seiner Rückkehr einen seiner Vertrauten nach New York geschickt. Und das bringt so viel Wirbel in die Geschichte, dass da dieser Krieg von Castellammare ausbricht. Ein weiterer Grund ist, dass es durch einen neuen Polizeichef zu einer Polizeireform gekommen ist und die mit größerer Härte vorgegangen sind und auch höhere Strafen und strengere Einwanderungskontrollen gemacht haben. Anfang 1910 ist Lupo the Wolf übrigens festgenommen worden wegen der Verbreitung von Falschgeld. Und das heißt, nicht die NYPD hat ihn verhaftet, sondern der Secret Service.
Ha.
Und von dem wissen wir seit Folge 261 über Adam Worth, dem Napoleon des Verbrechens und Vorbild für Professor Moriarty bei Sherlock Holmes, dass der zunächst ja mal gegründet wurde, um Falschgeld aufzudecken und nicht um den Präsidenten zu schützen.
Ja.
Und weil wir bei Sherlock Holmes Analogien sind, Petrosino ist natürlich bekannt als der Italian Sherlock Holmes.
Ah.
Und als der Präsident William McKinley ermordet wurde, war Theodore Roosevelt gerade Vizepräsident, also der Mann, dem Petrosino seinen Aufstieg bei der Polizei verdankt hat. Und dieser Mord wiederum hat er dazu geführt, dass der Secret Service jetzt noch eine weitere Aufgabe bekommen hat, nämlich den Schutz des Präsidenten.
Ah, und so schließt sich der Kreis.
Richtig.
Sehr gut. Das ist jetzt so quasi ums Eck rum auch noch kurz erklärt, wie jetzt tatsächlich wirklich der Secret Service zu dem wurde, was er wurde.
Richtig.
Fantastisch.
Ja, Richard, und das war meine Geschichte über die Black Hand und Joseph Petrosino, einen der ersten Polizisten, der sich der organisierten Kriminalität angenommen hat.
Sehr gut. Also ich muss sagen, dieses, als du am Anfang Black Hand gesagt hast und ich gesagt habe, ah ja, das kommt mir bekannt vor, die Geschichte habe ich nicht gekannt. Also ich muss an was anderes gedacht haben. Deswegen völlig neu für mich. Ja? Und ich finde, es ist ein interessanter Ausflug in die Mafia-Geschichte und an sich eigentlich schon eine recht komplexe Angelegenheit, aber das, wenn man sich vorstellt, dass es auch nur ein kleiner Teil dessen ist, was dann tatsächlich passiert ist,
ja.
Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA mafiamäßig, ist es schon brutal, grundsätzlich die Geschichte der Mafia und wirklich diese Dominanz, die sie gehabt haben und die unterschiedlichen Familien und die unterschiedlichen Kämpfe unter den Clans an sich. Sehr spannendes Thema und ich finde ein schöner Glimpse, den du uns hier gegeben hast in diese Geschichte. Und vor allem finde ich es hier auch so interessant, dieses, an das ich selten denke, aber dass ja tatsächlich auch diese Verbindung zwischen Italien und den USA noch immer sehr stark war für alle, die dort geht. Ich meine, natürlich jeder, der Sopranos gesehen oder so oder ein Paten, der sieht es natürlich und sagt so, ja, natürlich, die Heimat ist immer groß geschrieben worden und all solche Dinge.
Ja.
Aber wenn man sich dann anschaut, dass der zuständige Chefpolizist nach Italien fährt, um hier Möglichkeiten zu finden, um die Leute abschieben zu lassen, die in den USA sind, das ist schon spannend.
Und weil du den Paten ansprichst, in der Pate 2 kommt eine Figur vor, die angelehnt ist an Lupo the Wolf.
Ah, apropos Lupo the Wolf, finde ich auch super, weil der heißt einfach Wolf der Wolf.
Genau.
Das erinnert mich an Mickey Blue Eyes. Kennst du das?
Ja.
Mit Hugh Grant,
ja.
Wo er einheiratet in diese Mafia-Familie. Und quasi das Restaurant der Familie heißt The La Trattoria. sehr schöner Film. Oder ich kann mich gerne erinnern, ob er wirklich so, es gibt ein paar Szenen, die ich lustig finde.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob es, naja, vielleicht.
Ist schon lange her.
Ja, aber die Szene ist lustig und ist auch so ein bisschen so dieses, und passt sie eigentlich auch.
Ja.
Dann Lupo the Wolf. Sehr gut.
Weil du das auch jetzt gesagt hast mit der Mafia, ich wollte natürlich tatsächlich erstmal eine Mafia-Geschichte erzählen und bin dann erschlagen worden von diesen ganzen Ereignissen. Also das ist eine wahnsinnig komplexe und vielfältige Geschichte. Und dann bin ich auf die Black Hand gekommen, weil das mir so jetzt, ja, das hat sich so aufgedrängt, dass die Vorgeschichte der Mafia sozusagen in New York. Also die Phase, in der quasi die Mafia schon diese Methode anwendet, aber sie noch nicht so diese Strukturen haben, dass sie sich schon die Stadt aufgeteilt haben. Und dadurch bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt von Stephen Talty, The Black Hands. Und soweit ich sehe, ist das das einzige aktuelle Sachbuch über das Thema. Und ich kann es nicht weiterempfehlen, dieses Buch. Gibt es auch auf Deutsch.
Oh, okay.
Allein der Untertitel, pass auf, der Untertitel ist The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History.
Ja.
Also es würden sich Bücher mit, nur mit Superlativen verkaufen. Also.
Naja, vielleicht, ich meine, abgesehen jetzt vom Untertitel, wie ist der Rest des Buchs?
Also ich muss sagen, so die kurze Rezension, ihm fehlt so die Klarheit, der bekommt dieses Black-Hand-Phänomen nicht zu fassen und meandert dann von Kriminalfall zu Kriminalfall, von Geschichte zu Geschichte, überhöht zwischendurch den Petrosino ganz fürchterlich und also naja, nee, ich bin nicht zufrieden. Interessant ist, es wurde 2019 die Verfilmung des Buchs verkündet. Mehr habe ich nicht mehr dazu gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass sich das alles pandemiebedingt so verzögert.
Ja, ja.
Aber es steht jedenfalls die Hauptrolle fest. Und was glaubst du, wer spielt den Petrosino? Es kann nur einer sein.
Ja, dann ist es der Joey von Friends.
Na, Richard, es geht um Mafia, es geht um New York und es geht um einen mit italienischen Wurzeln.
Ja, da gibt es einige. Ja, wie alt soll er sein im Film, ist die Frage.
Ja, den Schauspieler, den ich im Kopf habe, den kannst du immer hinsetzen.
War es Robert De Niro?
Das stimmt, der kann es auch sein. Nee, es ist natürlich Leonardo DiCaprio.
Ach so, Leo. Ja, ey, das geht vom Alter her ein bisschen besser.
Ja.
Weil wenn es Robert De Niro wäre, dann könnte man es machen wie bei Irishman. Dann könnte man sein Gesicht so verändern, aber er wird trotzdem immer ein bisschen hölzern gehen, weil er halt schon so alt ist. Das hat man in dem Film ja auch gesehen. Hat nicht ganz zusammengepasst. Aber okay, naja. Leo DiCaprio, aber ich meine, es gibt sicher genug andere italienischstämmige Schauspieler. Aber ja, man muss halt einen Star irgendwo anhängen und was, gell?
Naja.
Damit es irgendwie die Investoren und so weiter findet. Naja, interessant. Dann warten wir mal auf die Geschichte. Und es wird dann hast du gesagt, dass dieses Sachbuch verfilmt worden ist?
Ja, genau. Ja.
Oder verfilmt wird?
Ja.
Ah, okay. Interessant. Das ist ganz interessant, weil die nicht so nur Sachbücher, sondern auch so Non-Fiction-Artikel, die werden ja oft heutzutage schon geschrieben mit dem Gedanken, dass sie auch verfilmt werden.
Ja.
Da gibt es ja ein paar Beispiele, mir fällt jetzt keines ein, aber es gibt ein paar Beispiele aus den letzten Jahren von solchen, von Filmen, die auf Artikeln basieren, also auf so Non-Fiction-Artikeln, Longform-Sachen, die veröffentlicht worden sind. Dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass man so ein Sachbuch verfilmt, gell?
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in dem Fall ja gut funktioniert, weil in dem Buch sind genug Kriminalgeschichten, die man, glaube ich, ganz gut erzählen kann. Dann hast du noch diese Geschichte mit seiner Verschwörung, mit der er dann auf Sizilien getötet wird. Du kannst seinen Aufstieg erzählen vom italienischen Einwanderer, der quasi in New York nur gemobbt wird und sich dann aber hocharbeitet zum hochgefeierten Polizisten. Also das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ja, gut, Daniel, hast du dieser kleinen Kriminalgeschichte noch etwas hinzuzufügen?
Nee, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Teil dieses Podcasts über und machen einen Feedback-Hinweis-Blog.
Gut. Wer Feedback zu dieser Folge geben will oder auch zu anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm oder auf unserer Website geschichte.fm oder auf Twitter. Da sind wir mit unserem Account geschichte.fm oder persönlich ich, Stormgrass, Daniel Mestzner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören und folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer keine Lust auf Werbung hat in diesem Podcast und die Werbung nicht hören will, der hat die Möglichkeit, einen Feed bei Steady zu kaufen für 4 € im Monat. Wenn ihr das macht, bekommt ihr dort einen Feed mit den Folgen, die ihr euch dann jeweils auch mittwochs erreichen, und zwar mit den Folgen ohne Werbung. Und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch anderweitig unterstützt, hier uns bei unserem Geschichtsunternehmen regelmäßig Geschichten zu erzählen. Und zwar findet ihr alle Möglichkeiten, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite. Wir haben den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Moritz, Chantal, Leo, Katharina, Bita, Frederik, Florian, Sarah, Achim, Johannes, Henning, David, Lars, Anneke, Nicole, Adrian, Tim, Kevin, Sascha, Tobias, Steffen, Julia, Sebastian, Martin, Jörn, Michaela, Iris, Sebastian, Dirk, Ricarda, Florian, Malte, Nicola, Steve, Andreas und Marvin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, dann beenden wir diese Folge so, wie wir jede Folge beenden und lassen wir der einen Person das letzte Wort, die sie immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.